Welche Mechanismen gebe ich den Patienten oder der Patientin mit? Auch bei Angst. Wie kann man die reduzieren? Welche Musik ist für diejenige Person, die vor mir sitzt, eine sehr gute Möglichkeit, sich wieder zu beruhigen? Das hat immer was mit dem Gehirn zu tun. Und da, finde ich, kann Musik sehr viel bewirken.
Schmerzmedizin konkret. Der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin mit Dr. Silvia Maurer, Fachärztin für Anästhesiologie, spezielle Schmerztherapie, Palliativmedizin, Psychotherapie und chinesische Arzneimitteltherapie. Klar, praxisnah, evidenzbasiert.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Wir schreiben das Jahr 2026 und Musik ist längst keine reine Unterhaltung mehr. Sie ist ein hochpräzises Werkzeug in der modernen Medizin, wird eingesetzt in der Behandlung verschiedener Erkrankungen in jedem Alter, vom Frühchen bis hin zum Kreis. Aber wie wirkt Musik? Ähnlich wie ein Medikament? Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir musizieren, wenn wir singen? Wie verändert ein Rhythmus die Architektur unseres Gehirns? Bei welchen Erkrankungen wird Musik erfolgreich eingesetzt? Was hat es mit den Ohrwürmern auf sich, diesen Liedern, die uns einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen? In dieser Folge spreche ich mit Frau Prof. Dr. Dr. Bettina Pfleiderer darüber, wie Musik Leben verändert, Krankheiten lindert und was im Kopf eines jeden passiert, wenn die erste Note erklingt. Frau Professor Pfleiderer hat Chemie und Medizin studiert. Sie war Präsidentin des Weltärztinnenbundes und leitet seit 2005 in Münster die Forschungsgruppe Cognition and Gender am Institut für klinische Radiologie. Liebe Frau Professor Pfleiderer, schön, dass Sie da sind.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Ja, seit der Antike existiert ja eine enge Beziehung zwischen Musik und Medizin. Und wir wissen ja, dass schon in vorgeschichtlicher Zeit Musik und Tanz zentrale Bestandteile des rituellen Heilens waren. Und im Laufe der Jahrhunderte wurde die Musik in der Medizin mal als Unsinn abgetan, mal als Hilfe angesehen. Heute beschäftigt sich die Hirnforschung mit der Wirkung von Musik beim Einsatz verschiedener Erkrankungen. Und mit Hilfe bildgebender sowie auch empirischer Verfahren wird in zahlreichen Studien die Wirksamkeit musiktherapeutischer Verfahren bei verschiedenen Indikationen untersucht. Was wissen wir mittlerweile? Beginnen wir doch mit der Physiologie, der Lehre von den natürlichen Lebensvorgängen. Wie beeinflusst denn Musik diese physiologischen Prozesse wie Herzschlag, Blutdruck, Hormonhaushalt, Stresslevel und was wir da so alles kennen?
Idealerweise, wenn wir die Musik mögen, das hängt natürlich auch davon ab, kann der Herzschlag gesenkt werden, der Blutdruck geht runter, der Hormonhaushalt wird weniger, ich sag mal, stresslastig, ne, weil das Cortisol als Reaktion auf eine Stressreaktion geht auch runter in der Konzentration. Und das liegt einfach daran, dass Musik sozusagen in vielen Fällen eine beruhigende Wirkung auslösen kann, sozusagen auch das Gehirn beruhigt, wenn man so möchte.
Und das spielt sich dann in verschiedenen Hirnregionen ab oder gibt es eine ganz spezielle?
Nein, das Gehirn arbeitet ja sowieso in Netzwerken und es gibt das sogenannte Musiknetzwerk. Ich erkläre das am einfachsten. Sie sitzen da, hören Musik. Als erstes kommt natürlich diese Musik über den Hörnerv irgendwie ins Gehirn und im Gehirn ist die erste Station, in dem Töne oder Musik oder Sprache ankommen, die Hörrinde. Dann gibt es die sogenannte primäre Hörrinde, da wird überhaupt erstmal wahrgenommen, dass etwas kommt. Das ist sozusagen der Schalter an-aus. Dann haben wir die sekundäre Hörrinde, die ist sozusagen, die verarbeitet das bereits. Ist das bekannt, ist das nicht bekannt? Gleichzeitig geht bei uns das Gefühlssystem an, das sogenannte limbische System. Das hat was mit Emotionen zu tun. Dann gibt es den Hippocampus, das sogenannte Seepferdchen im Gehirn. Das hat etwas mit Erinnerung zu tun. Kenne ich die Musik? Geht tatsächlich ins Langzeitgedächtnis. Gleichzeitig mehr oder weniger passiert dann was im Vorderhirn. Da werden dann so Bewegungsmuster sozusagen aktiviert. Ne? Möchte ich zum Beispiel zu der Musik tanzen oder möchte ich weglaufen, weil ich die Musik nicht mag? Ist das Kurzzeitgedächtnis. Dann haben wir das Kleinhirn, das ist hinten sozusagen auf ein bisschen über dem Nacken. Da haben wir Bewegungskoordination, Rhythmus und Takt wird da verarbeitet. Und dann, und das ist ganz wichtig, Sprachareale gehen an. Na, das sind Areale im Gehirn, die gehen gleichzeitig auch an, wenn wir sprechen, meistens auf der rechten Seite des Gehirns. Und man sagt, dass Musik nicht nur eben Musik ist, sondern gleichzeitig auch etwas wie Sprache für das Gehirn. Und letztendlich haben wir dann noch den Thalamus. Das hat eben auch wieder was mit Aufmerksamkeit zu tun. Man sagt immer, der Thalamus ist das Tor zum Bewusstsein. Und ja, manche Musik, die kommt nie bei uns an. Die bleibt immer vor dem Tor, wenn es uns nicht interessiert oder vielleicht zu sehr im Hintergrund ist. Oder manche Musik kommt durch und macht eben dieses Netzwerk an.
Jetzt haben Sie ja gesagt, das ist ein bisschen auch davon abhängig, auch von unserer Erinnerung an die Musik. Das heißt also, bei dem einen hat Hardrock-Musik die gleiche Wirkung wie klassische Musik beim anderen?
Ja, ganz klar. Das sind ja unsere Vorlieben. Ne? Also ich sag's mal so, wenn ich jetzt Techno musizieren würde, das ist einfach nicht meine Musik. Das ist sehr individuell und Geschmack. Da würde mein Gehirn sagen, oh Himmel. Ne? Impuls wäre, Musik aus oder weggehen. Ne? Das ist einfach so. Da gehen ganz andere Hirnareale an. Es gibt auch noch einen Kern, den nennen wir die Amygdala. Das ist sogenannte Angst- oder aber auch Ekelkern. Der würde bei mir wahrscheinlich aufleuchten. Wenn ich aber jetzt ein schönes klassisches Musikstück hören würde oder ein schönes Ohrwurmlied, wie auch immer, da kommen wir ja vielleicht noch drauf. Da ist es so, dass bei mir die Amygdala gar nicht antworten würde, sondern eben das emotionale Zentrum angehen würde, aber mit positiven Assoziationen. Ne? Und da würden dann auch die Wirkungen wie Herzschlag geht runter, gefällt mir die Musik nicht, da geht der Herzschlag eher hoch.
Ja, und dann hatten Sie auch gesagt, es hat Auswirkungen auf die Hormone. Sie haben das Cortisol oder das Cortison genannt, aber es gibt ja auch noch andere Hormone, die da sicher eine Rolle spielen.
Ja, beispielsweise das Oxytocin, das ist ja das sogenannte Bindungshormon. Viele kennen das Oxytocin möglicherweise als Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn man ein Kind bekommen hat und man als Mutter das Kind anzieht und da eine Bindung aufbaut. Das ist dann, wird dann sehr aktiv ausgeschüttet, ist auch zuständig, dass dann die Milch schießt, wie man das nennt. Aber Oxytocin ist überhaupt ein Hormon, das immer dann ausgeschüttet wird, wenn wir mit anderen agieren, wenn wir Freunde, Freundinnen sehen und so weiter. Es ist also ein ganz wichtiges Hormon, das unser Gehirn Glück empfindet, wie man so plakativ sagen möchte. Und dieses Oxytocin wird eben, wenn uns die Musik fällt, und wenn wir da auch Erinnerungen haben, wo wir die zum Beispiel gehört haben, zum Beispiel auf vielleicht in einem Fest oder wenn wir eine Person getroffen haben, die wir sehr schätzen und haben diese Musik zusammen gehört, da geht das Oxytocin, wird da sozusagen ausgeschüttet und wir empfinden Wohlbefinden und Glück.
Jetzt haben wir die ganze Zeit erstmal darüber geredet, wenn man Musik hört. Was ist, wenn man sie selbst macht, wenn man singt oder wenn man ein Instrument spielt? Hat das auch nochmal andere Auswirkungen?
Ja, ganz klar. Also man muss natürlich unterscheiden, spiele ich das Instrument alleine oder spiele ich es mit anderen, ne? Oder singe ich mit anderen? Ne? Wenn wir jetzt mit anderen Musik machen, das ist sozusagen noch ein Boost, wenn man so möchte, für Oxytocin, für dieses Bindungshormon, weil uns oder das Gehirn einfach sehr glücklich macht, wenn wir mit anderen etwas machen, das dann auch positiv belegt ist. Natürlich, wenn man Musik für sich alleine macht, ist das auch schon für das Gehirn schön. Da ist, denke ich, gar nicht so der Unterschied so groß, wenn man es macht, ob man es hört oder macht, weil für das Gehirn ist es nicht entscheidend, denn wenn wir Musik hören, kann das oft auch sowas sein, dass wir uns an etwas erinnern, das uns glücklich macht oder schöne Erinnerungen sozusagen induziert. Deswegen würde ich sagen, das ist nicht so entscheidend, aber entscheidend ist, ob wir es alleine oder mit anderen machen. Also immer etwas mit anderen gemeinsam ist für das Gehirn ein Boost, ein Verstärker für Glücksempfinden, weil bestimmte Hormone eben wie das Oxytocin noch stärker ausgeschüttet werden.
Wenn Sie jetzt über diese Hormone und Glückshormone sprechen und so, dann wäre doch die Musik sicher sehr gut einsetzbar bei Erkrankungen wie Depressionen und natürlich auch beim Schmerz, Demente vielleicht, die sich dann wieder erinnern, was sie früher so gehört haben oder die damit auch wieder was anfangen können. Wo setzt man sie denn jetzt wirklich gezielt ein?
Wenn man ehrlich ist, es wird überall eingesetzt, wo man offen ist, diese Therapie einzusetzen. Es ist eben so, dass man dazu eben einen Musiktherapeuten braucht oder eine Musiktherapeutin, und das sind ja Kosten, die können nicht immer abgerechnet werden. Das heißt, man braucht auch die Mittel dafür, zum Beispiel in psychiatrischen Kliniken Musiktherapie einzusetzen, in Schmerzkliniken wird sie aber auch tatsächlich auch eingesetzt. Aber es ist tatsächlich auch, man braucht Mittel. Ne? Aber was man klar sagen muss, ich finde diese Musiktherapie sehr, sehr hilfreich, weil sie unterstützt Therapien, die bereits medikamentös beispielsweise vorhanden sind. Und vielleicht, wenn Sie mir erlauben, würde ich gerne ein Zitat einer Brustkrebsüberlebenden zitieren. Ich habe nämlich die Wirkung von Musiktherapie bei Personen, bei Frauen mit Brustkrebs untersucht, vor und nach Therapie, die depressiv waren. Und ich glaube, das sagt sehr schön, wie Musik wirken kann. Wenn ich eines in den vergangenen Wochen gelernt habe, dann ist es die Erkenntnis, dass nicht nur der Körper geheilt werden muss, sondern auch die Seele. Obwohl ich anfangs eher skeptisch war, da ich weder großartig musikalisch bin noch gut singen kann, bin ich im Nachhinein so unglaublich dankbar, an dieser Maßnahme teilgenommen zu haben. Denn Musik bringt die Seele zum Schwingen und bewirkt in uns erstaunliche Dinge. Gerade dann, wenn man sich durch die Krankheit im wahrsten Sinne des Wortes oft sprachlos vor Entsetzen und Angst oder sich ohnmächtig fühlt, kann Musik eine wunderbare Brücke schlagen.
Und ich finde jetzt auch ganz wichtig, was sie gesagt hat, man muss nicht singen können und man muss auch kein Instrument spielen können. Jeder kennt das auch bei Kindern, die dann einfach mal einen Topfdeckel nehmen und drauf rumklopfen, weil es dann Krach macht. Also ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, dass man einfach selbst was tut dabei und mit anderen zusammen. Ne?
Genau. Und das fand ich halt so schön. Und das Zitat sagt das so schön. Ne? Wir müssen nichts liefern, wir müssen keine Leistung bringen. Wir können einfach so sein, wie wir im Moment sind. Und wenn gerade auch Menschen, die sehr große Schmerzen haben, da hilft eben Musiktherapie auch. Da gibt es verschiedene Ansätze, aber ein ganz großartigen Ansatz finde ich zum Beispiel, dass man Schmerzmusik komponiert. Ne? Die Patienten zusammen mit seiner Musiktherapeutin oder Musiktherapeut, die komponieren dann eine Musik, die den Schmerz wiedergibt, ne? Die sehr gut beschreiben, wie sich der Schmerz anfühlt. Und dann wird gemeinsam mit dem Therapeuten oder der Therapeutin eine Linderungsmusik komponiert. Ne? Und dann wird sich immer diese Linderungsmusik vorgespielt, wenn der Schmerz kommt. Und das findet sozusagen eine Umkonditionierung sozusagen im Gehirn statt und hilft dann auch bei der Reduktion von Schmerzzuständen. Also ne, man kann da einfach ganz verschiedene Ansätze finden und man muss halt sehen, welcher Patient ist für was geeignet. Manche Patienten, die hören nur Musik und singen, andere hören zu, andere komponieren Schmerzlinderungsmusiken. Ne, das hängt so ein bisschen ab von dem, was man auch gerne mag und worauf man sich einlassen kann. Aber es gibt ja verschiedene Ansätze. Na, wie man Musik einsetzen kann. Das war jetzt gerade nur ein Beispiel.
Es wird ja jetzt auch gerade so in Altenheimen bei Demenzkranken oft solche Chöre gegründet, wo die Patienten dann gemeinsam singen. Und da gibt's ja auch Hinweise wohl, dass das sogenannte neuroplastische Prozesse wieder aktivieren kann. Also das heißt, die Gedächtnisbildung wird damit aktiv gefördert. Kann man das wirklich so sagen?
Also bei Demenz würde ich das nicht sagen, sondern da ist es so, ich hatte ja vorher gesagt, dass der Hippocampus, das ist ja unser Seepferdchen, ja, Gehirnareal, das ist ein sehr altes Hirngebiet und das ist mehr in der Mitte des Gehirns. Und das hängt mit Langzeiterinnerung und Langzeitgedächtnis zusammen. Und bei Demenzen ist es so, dass die alten, tiefen Hirngebieten, also nicht das Vorderhirn, sehr, sehr lange noch gut erhalten sind. Das heißt, auch wenn man sich gar nichts mehr aktuell merken kann, wenn das Kurzzeitgedächtnis nicht mehr funktioniert, man kann, wenn man die bestimmten Stimuli gibt, das Langzeitgedächtnis aktivieren oder wieder ansprechen. Und das sind eben diese Chöre. Ne? Sehr alte Volkslieder funktionieren wunderbar. Sachen, die man noch kennt aus der Kindheit oder aus der Jugend, aus dem jungen Erwachsenenleben. Und die werden gut wieder reaktiviert. Und die singen dann oft mit, die Patienten und Patientinnen. Ne? Weil das sind noch Hirngebiete, die eben sehr lang da sind. Wenn wir jetzt aber über das Gedächtnis sprechen, neuroplastische Prozesse, da kann man tatsächlich sagen, ja, das stimmt. Also man erinnert sich eben leichter an Dinge, auch wieder über das Gedächtnis, die mit einer bestimmten Musik assoziiert werden. Das haben wir auch untersucht und haben festgestellt, wenn wir zum Beispiel mit bestimmter Musik Gedächtnisinhalte einspeichern in das Gehirn, also lernen, kann man das dann leichter wieder abrufen. Zum Beispiel auch, dass man sich dann an bestimmte Musiken erinnert. Das heißt, man erleichtert die Einspeicherung von Inhalten und kann sie auch wieder leichter abrufen, weil Musik und Sprache auch oft ähnliche Hirnareale verwenden oder die ähnlichen oder die gleichen, wenn man so möchte. Das heißt, die hängen sehr eng zusammen und sind gekoppelt und dann kann man darüber, indem man zum Beispiel Musik anregt, dann auch diese Sprachinhalte sozusagen wieder leichter abrufen. Hängt aber vom Lerntyp ab. Ne? Es gibt ja Menschen, die sind auditive Lerntypen oder andere, die lernen mehr visuell. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin ein auditiver Lerntyp. Ich kann mir sehr gut Sachen merken, wenn sie gesprochen werden, wenn ich sie höre. Wenn ich sie sehe, reicht bei mir nicht. Und da muss man halt gucken, was bin ich überhaupt für ein Lerntyp. Ne? Nicht jedes Gehirn ist gleich.
Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist es dann sinnvoll, dass man mit Musik lernt?
Ja, das muss man halt sehen, ob man so ein Lerntyp ist. Also ich habe, kann ich aus meinem eigenen persönlichen Erleben sagen, ich habe immer mit einer bestimmten Oper gelernt, die ist Aida, die liebe ich einfach. Und ich habe sie immer gehört und habe Anatomie auswendig gelernt in der Medizin und ganz viele Sachen. Ich habe es nicht mehr bewusst wahrgenommen, aber ich habe mit Aida gelernt. Die ganze Schallplatte rauf und runter damals. Und ja, das hat mir total geholfen. Ich konnte viele Sachen abrufen, weil ich dachte, das habe ich doch mit dieser Arie irgendwie auswendig gelernt. Aber ich bin eben sehr musikliebend, ich liebe Oper und ich bin ein auditiver Lerntyp. Was ich aber grundsätzlich denke, es ist sehr sinnvoll, sich eher eine Musik auszusuchen, die nicht so viel Information hat. Also Aida ist ein bisschen extrem. Normalerweise funktioniert besser Instrumentalmusik, die eher gleichbleibend ist. Oder man nimmt eben immer die gleiche Musik. Immer die gleiche, ne? Aber Musik, die sehr abwechslungsreich ist und man immer wechselt, das ist nicht das, was das Lernen fördert, würde ich sagen.
Also laute Technomusik bringt's nicht.
Nein, das glaube ich tatsächlich nicht, weil es so viel unterschiedliche Hirnareale aktiviert, wie das Rhythmus, wie die Sprache, je nachdem, ob man sie mag oder nicht, wieder andere Hirnareale. Aber das möchten sie ja nicht. Sie möchten schon, dass eigentlich ihre Kurzzeitgedächtnis angesprochen wird und das dann an das Langzeitgedächtnis geht, aber nicht, ne, dass zum Beispiel das Rhythmusareal, also das Kleinhirn möglicherweise am meisten feuert, weil das ist nicht, was sie möchten.
Jetzt hatten Sie ja schon davon gesprochen, dass es da spezielle Musiktherapeuten gibt, die sowas machen. Wo findet man die?
Ja, das ist leider ein Problem. Es gibt immer weniger Ausbildungsstätten dafür. Wir hatten sogar früher mal einen Ausbildungsgang von Musiktherapeuten, der wurde geschlossen, was ich sehr schade finde. Aber es gibt sie natürlich noch, muss man suchen. Aber man muss wissen, Musiktherapie ist eine ganz anspruchsvolle Ausbildung. Denn Musiktherapie ist sowas wie Psychotherapie, nur mit anderen Mitteln, nicht mit Worten, sondern eben mit Musik. Aber man lernt genauso, welche Effekte hat Musik auf die Psyche, welche Krankheiten gibt es für die Seele, wie kann man über Musik Menschen ansprechen, welche Techniken gibt es. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll und man lernt unfassbar viel, wenn man Musiktherapeut oder Therapeutin ist, wie es dem Patienten geht. Ich gebe etwas vor, eine bestimmte Melodie oder einen Rhythmus und wenn man zum Beispiel mit Trommeln oder Percussions arbeitet, dann wird gesehen, wie reagiert der Patient oder die Patientin darauf. Und daraus kann man ja sehr viel lernen. Wie geht's dem Patient oder dem Patientin? Oder man macht Musik zusammen. Und gerade bei schizophrenen Patienten oder Patientinnen, die sehr aufgeregt sind, hat man gemerkt, das kann sein, dass die dann ganz aufgeregt Musik machen, zum Beispiel Trommeln, Percussions. Und dann ist die Kunst, und das können Musiktherapeuten und Therapeutinnen eben, dass man sozusagen den Patienten oder die Patientin wieder einfängt. Na, man arbeitet dann mit dem Rhythmus, der wird dann langsamer und dann merkt man, dass man langsam den Patienten oder die Patientin wieder beruhigt. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr entscheidend, ne? Dass man ganz empfindsam ist, wie reagiert eine Person auf mich, was ich mache, was lerne ich darüber, wie kann ich helfen, die Emotionen positiv zu verändern. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Fähigkeit, die man tatsächlich in einer langen Ausbildung lernen muss und sich tatsächlich auch sehr gut kennen. Das immer wieder bei der Psychotherapie.
Und was natürlich auch dann, glaube ich, ganz schön und wichtig ist, dass die Patienten das dann selbst anwenden können, dass also sie das selbst lernen können, wie sie mit Musik sich auch zum Beispiel beruhigen können.
Ja, genau. Und das ist ja auch ein Ziel, ne? Welche Mechanismen gebe ich den Patienten oder der Patientin mit? Auch bei Angst. Wie kann man die reduzieren? Welche Musik ist für diejenige Person, die vor mir sitzt, eine sehr gute Möglichkeit, sich wieder zu beruhigen? Ne? Das ist ja auch viel, das hat immer was mit dem Gehirn zu tun. Und da, finde ich, kann Musik sehr viel bewirken. Aber wie ich schon sagte, es ist eben nicht für jeden Menschen geeignet. Nicht jeder mag Musik. Man kann es kaum glauben, da ich Musik so liebe. Aber es ist tatsächlich so, es gibt Menschen, die werden durch Musik nicht erreicht. Die mögen vielleicht tatsächlich lieber malen. Kunsttherapie. Ne? Das muss man einfach immer ausprobieren. Was für eine Person habe ich vor mir sitzen? Und wenn man das aber beobachtet und sieht, dann kann man, glaube ich, sehr viel machen. Und ich glaube, dass viel mehr Menschen durch Musik erreichbar sind, als man so landläufig meint. Man muss nur schauen, was für eine Musik ist es.
Ja, aber selbst die Menschen, die gerne Musik hören, die haben ja manchmal einen Ohrwurm. Irgend so eine blöde Melodie, die einem einfach den ganzen Tag nicht aus dem Kopf geht und irgendwann auch nervt. Was hat es denn mit dieser Endlosschleife des Ohrwurms auf sich?
Ja, also jetzt erstmal vom Gehirn aus gesehen ist bei Ohrwürmern Folgendes. Es wird das Hörgedächtnis, ne, wird sozusagen immer ja aktiviert und hört nicht mehr auf. Letzten Endes die Hörrinde und diese motorischen Sprachareale im Gehirn, die gehen in so eine Art Rückkopplungsschleife, ne, die das innere Mitsingen fördern, aber die gehen immer hin und her. Hörende, motorisches Sprachareal hin und her und es hört nicht auf. Und diese Ohrwürmer, die treten eben bevorzugt in Situationen auf, in denen das Gehirn wenig gefördert ist. Zum Beispiel bei Routinetätigkeiten oder beim Duschen. Oder wenn man gerade entspannt da sitzt und plötzlich kommt einem irgendeine Melodie in den Kopf und hört nicht mehr auf beim Radfahren. Na, es muss also sein, dass man das Gehirn nicht fördert, gefordert hat und so weiter. Und deswegen hilft immer, dass man Ohrwürmer dadurch los wird, dass man dann etwas macht, was das Gehirn wieder fördert, fordert. Zum Beispiel lesen, Kopfrechnen, oder dass man das gesamte Lied ganz bewusst sich anhört, dass man Kaugummi kaut. Das kann auch manchmal helfen, um diese Endlosschleife zu unterbrechen. Oder eben Ablenkung, ganz aktive Ablenkung.
Ja, das war jetzt doch ein sehr faszinierender Einblick in die Welt der Klänge und auch in ihre heilende Kraft und was sie so alles machen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also wir haben gelernt, wir haben ein Hirnnetzwerk, das für das Hören zuständig ist und auch für die Musik. Und es spielt eigentlich keine Rolle, welche Musik man hört. Es muss Musik sein, die einem selbst gefällt. Dann kann Musik sehr viel bewirken, sowohl bei der Hormonausschüttung als auch bei den Sachen wie Blutdrucksenkung, Herzfrequenzsenkung. Wenn es eine Musik ist, die man so gar nicht mag, dann hat man eher einen Fluchtreflex und möchte abhauen. Und wir haben auch gelernt, dass wenn man musiziert, gemeinsam musiziert, dass dann auch das Bindungshormon Oxytocin vermehrt ausgeschüttet wird. Und ja, Musik ist weit mehr als nur ein schöner Zeitvertreib. Sie ist wirklich ein biologischer Impulsgeber. Sie kann auch das Gedächtnis wieder fördern. Also ganz tolle Geschichte, die wir da jetzt gehört haben, ne? Und ja. Herzlichen Dank, Frau Professor Pfleiderer. Das war mal wieder ein super Podcast.
Dankeschön.
Ja, das war der Podcast Musik in der Medizin, Melodie der Gesundheit. In der modernen Schmerzmedizin des Jahres 2026 ist die Kombination aus Hightech-Medizin und menschlichen Urerfahrungen wie Rhythmus und Melodie ein erfolgreiches Duo. Das haben wir jetzt gehört. Und wenn Sie mehr erfahren möchten, was so die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin so alles macht oder tiefer in weitere spannende Themen eintauchen wollen, dann schauen Sie mal unsere Shownotes an und gehen Sie auf unsere Webseite. Ich hoffe, Sie nehmen aus dieser Folge nicht nur einen Ohrwurm mit, sondern viele neue Informationen. Danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie im Rhythmus und vor allem bleiben Sie interessiert. Unser Podcast erscheint alle 14 Tage donnerstags. Abonnieren Sie uns, damit Sie nichts verpassen. Hören Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt: Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Schmerzmedizin konkret. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihre Nachricht an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch in den Shownotes. Dieser Podcast dient der Information und ersetzt nicht das Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt.